Wir alle haben vielleicht noch, was ich mal vermute, den Missionsbericht, den ganz kurzen Missionsbericht noch in Erinnerung. Und vielleicht fällt dem einen oder anderen noch ein, oh ja, da waren ja drei Punkte. Drei Punkte. Begegnung auf Kreta, die Arbeit auf Kreta, was passiert dort mit den jungen Leuten, was müssen die alles aushalten und erdulden, so in etwa. Der zweite Punkt war, was war denn das jetzt nochmal? Ach ja, was passiert mit den Bulgaren? Da entscheiden sich welche in den Gemeinden und so weiter. Schulungsarbeit, und dann fällt uns noch mehr dazu ein. Also das war der zweite Punkt. Und jetzt wird es vielleicht doch schwierig für den einen oder anderen. Was war jetzt der dritte Punkt? Die Entrückung. Nein, vorher war es. Offene Türen bei den Flüchtlingen. Auf den Inseln haben wir ein paar Beispiele gesehen. Was tut der Herr mit Menschen, die von weit her kommen, aus einer großen Not heraus? Der dritte Punkt. Es ist leicht, wenn man so Punkte hat, dass man sich dann vielleicht zurückerinnert. Und, aber was war denn das für ein Bibelvers? Jetzt kommen wir zur Sache. Weiß jemand noch den? Da wird es ihm vielleicht schon schwieriger. Ich lese ihn vielleicht gerade nochmal vor, bitte. Ja, das ist fantastisch. Vielen Dank für die Hilfe jetzt. Jetzt weiß ich wieder, was ich predigen wollte. Also gut, dann lese ich den doch glatt nochmal vor, denn hören wir ihn ein drittes Mal. Und zwar lese ich aus dem Jesaja-Buch, aus dem 6. Kapitel, den 8. Vers. Aber bevor ich uns das Wort Gottes versuche nahezubringen, möchte ich doch noch mit uns beten, weil letztlich liegt es ja auch am Herrn, ob wir was verstehen oder nicht, und nicht an meine Gegenwart hier, sondern wir wollen versuchen, alle auf den Herrn zu schauen heute Morgen. Und ich denke, das ist das Wichtigste, dass er selber was bewegt in unseren Herzen, dass er selber redet durch sein Wort. Und er kann es, und er hat es ja auch versprochen. Ich habe mein Wort nicht umsonst gesandt, ich werde ausrichten, wozu ich es auch gesandt habe in euren Herzen. Und ich werde jeden von euch zu meinem Ziel bringen, denke ich. Und da können wir jetzt noch viel mehr zu sagen, aber wollen wir einfach zusammen noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Du bist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Du bist unser persönlicher Gott und du meinst es gut mit jedem von uns, Herr. Und deine Wege sind perfekt, vollkommen und gut. Danke, Herr, dass du ermutigst, aber auch korrigierst. Danke, Herr, für diese Zeit jetzt, wo wir gemeinsam ruhig werden und auf dein Wort schauen. Herr, du sollst reden, Herr. Nicht ich möchte reden, aber du sollst wirken. Herr, du bist allmächtig, du kannst es tun. Und du kennst uns durch und durch, Herr. Bevor wir denken, weißt du, was wir schon alles denken werden oder auch reden werden. Herr, wir bitten dich nun gemeinsam, schenke du bitte Freiheit zum Reden, aber auch zum Hören. Herr, wir loben und preisen dich dafür, dass wir dir angehören dürfen. Amen. So, damit lese ich jetzt aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 6, den 8. Vers. Und ich hörte die Stimme des Herrn, dass er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und damit hörte es auf an der Tafel oder auf dem Bild. Aber jetzt gebe ich das Ergebnis noch, geht ja noch weiter. Hier heißt es, ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Und ich finde es eine tolle Antwort. Ich weiß, gut, es ist auch meine Antwort und du weißt für dich, vielleicht ist es ja auch deine Antwort, das weiß ich natürlich nicht. Aber nehmen wir mal an, der Herr würde heute noch die gleiche Frage an uns richten. Er hätte immer noch das gleiche Anliegen, Menschen zu retten, wie auch damals schon. Wen soll ich senden? Ist da irgendjemand? Dann ist es bei uns, so ganz im persönlichen Bereich, glaube ich, zu sagen, ja, hier bin ich. Ich habe offenes Ohr, ich habe ein offenes Herz. Hier bin ich. Und wenn du mich senden willst, ich packe meine Sachen. Ich möchte auch gehen. Wichtig ist ja, für mich auf jeden Fall, aber für viele andere auch, dass man so einen Vers auch im Zusammenhang vielleicht sieht, im Kontext, wie man so schön sagt, dass man guckt, was steht davor, was steht danach, in welche Situation ist es hineingeschrieben worden, Vielleicht deshalb, weil der Text dann noch unterstrichen wird oder vielleicht noch mehr zu unseren Herzen reden kann. Und so bin ich ermutigt, ein paar Verse mehr zu lesen aus dem 6. Kapitel. Wer die Bibel dabei hat, wer sein Werkzeug dabei hat, nicht, der kann das ja mit aufschlagen. Kapitel 6 lese ich die ersten Verse. Und so fängt es an. Des Jahres, da der König Osia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Stuhl und sein Saum füllte den Tempel. Ich lese zum Verständnis, nicht aus einer modernen Übersetzung, sondern meine Übersetzung ist Asbach uralt, aber ich liebe sie. Ich hoffe, ihr kommt damit irgendwie klar. Das ist der alte Luthertext von 1912, aber entschuldigt bitte, ich mag ihn. Weiter heißt es, Seraphim standen über ihm, ein jeglicher hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Antlitz, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Dass die Überschwellen oder die Türschwellen bebten vor der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog der Seraphim einer zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen gerührt, dass deine Missetat von dir genommen werde und deine Sünde versöhnt sei. Und jetzt kommt dieser heute oftmals gehörte Vers und ich hörte die Stimme des Herrn und er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Jetzt haben wir so ein bisschen das Vorfeld beleuchtet oder gehört mal hier angesehen. Wir gucken jetzt uns noch weiter an. Da sind also die Seraphim, die Engel, die standen über ihn, heißt Vers 2. Und dann mit den 6 Flügeln, da hatte also so ein Engel 6 Flügel, was er da zu der Zeit sah. Können wir uns ja gut vorstellen, nicht? Und 2, die bedeckten das Antlitz, 2 bedeckten die Füße und 2 flogen sie. Also das ist schon interessant, hier diese 6 Flügel zu sehen. Die Engel, und dann riefen sie, heilig, heilig. Eigentlich, was er hier sieht, ist was ganz Besonderes. Er sieht irgendwie eine Art Offenbarung Gottes, eine Offenbarung seiner Heiligkeit. Er kommt mit Gott in Beziehung, in engster Beziehung. Er hat offene Augen für was ganz Heiliges, wo er Ehrfurcht entwickelte oder hatte. Heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, sagte hier dieser Engel. Alle Lande sei seiner Ehre voll. Also eine Situation, wo man fast Gänsehaut kriegen möchte. Dass die Türschwellen bebten vor der Stimme ihres Rufes. Da waren also Türschwellen, die denn bebten, die sich bewegten in irgendeiner Weise. Und das Haus ward voll Rauch. Also eine Situation, wie gesagt, die ganz, ganz besonders war. Und vielleicht bestimmt gefüllt mit seiner großen Heiligkeit. Also ich glaube, mir fehlen da so ein bisschen die Worte sogar, um das zu beschreiben, was es hier eigentlich sagen möchte. Und dann durch diese starke, enge, tiefe Begegnung mit dieser Heiligkeit, mit Gott selber, was geschah da? Durch diese enge Begegnung, da war dieses Sündenbewusstsein da auf einmal. Da heißt es in Vers 5, wollen wir schauen, da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, ich habe unreine Lippen. Also wir haben ja oft in der Bibel die Beispiele, Gottes Gegenwart zeichnet irgendwie gleichzeitig auf, wer ich bin. Ein Volk, ich gehöre zu einem Volk der unreinen Lippen, zu jemand, der was sagt, aber nicht tut. Oder jemand, der was gesagt hat und das war aber nicht richtig, was er gesagt hat, sprich gelogen hat oder wie auch immer. Jedenfalls dieses Sündenbewusstsein war auf einmal da durch die Gegenwart Gottes. Und dann heißt es weiter auch, und ich wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den Herrn gesehen. So ein bisschen, ich bin in der Nähe Gottes gekommen, ich habe seine Heiligkeit gespürt, erfahren und ich merke auf einmal, wer bin ich? Gehöre ich zu denen, die unreine Lippen haben, die weit weg von Jesus leben, die irgendwo, wo Jesus nicht so sehr interessant ist, wo er vielleicht, wenn es gut geht, einen guten zweiten Platz in meinem Leben hat. Dieser gute zweite Platz ist natürlich nicht ausreichend. Und vielleicht war das auch so, dass der Herr aller Herren irgendwo nur einen zweiten Platz hatte und dass es noch Zeit war für die unreinen Lippen, die zu pflegen. Wie auch immer, ich weiß es nicht. Aber dann auf einmal war denn nach dieser Sündenerkenntnis, diese offenen Augen, dann war auf einmal so diese Sache dann auch her, ich bin unrein, dieses Sündenbewusstsein hat sicherlich zur Buße, so helf mir, sei mir gnädig, sei barmherziger Gott, würden wir heute sagen, vergib mir meine Sünde, vergib mir meine unreinen Lippen, vergib mir mein falsches Denken, mein fehlendes Handeln oder mein zu viel Handeln, wie auch immer, mein liebloses Handeln, was es auch sein mag. Und dann sagte, die Antwort war hier, da flog der Seraphim einer zu mir und er hatte glühende Kohlen in der Hand, die er mit dem, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an. Wie schön ist das denn? Oder wie heilig, wie gut, wie wertvoll, was sehen wir hier? Diese Reinigung, diese Wiedergutmachung, dieses Gesundmachen. Da kam also der Engel und Gott hatte das so, halt in dieser Zeit hatte er das so gemacht. Dann geschah, wir würden vielleicht sagen, Vergebung der Sünden. Ich glaube, heute neutestamentlich könnte man das da vielleicht einordnen. Da war diese Heilung da, dieses Erneuern war denn dann dort. Siehe, heißt es hier, hiermit sind deine Lippen gerührt, dass deine Missetat von dir genommen werde und deine Sünde versöhnt werden. Wir wissen aus 1. Johannes 1,9, wer da aber Sünden bekennt, da ist er treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Sünden. Wir haben viele Parallelen, denke ich, zu der heutigen Zeit durch diesen Text. Aber es geht noch weiter. Wer dann gereinigt vor dem Herrn steht, wer dann mit dieser ersten Liebe vielleicht vor dem Herrn steht, dann die Frage hier, oder denn diese Erkenntnis, dieses Bewusstsein, oder göttliches Bewusstsein, will ich fast mal so sagen. Ich hörte die Stimme des Herrn, dass er sprach, so, ich habe dich gereinigt, ich habe dich herausgerufen, ich habe deine Lippen sauber gemacht, du bist jetzt ein geheiligter Mensch. Ich habe dich vor Beginn der Grundlegung der Welt, von Anfang an habe ich dich schon auserwählt, ich habe dich berufen und jetzt hör zu. Jetzt kam die Frage, hey, ich habe ein Problem, naja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, hey, ich habe ein Problem, aber da ist irgendwas, wen soll ich senden? Helf mir, was sagst du dazu, wen soll ich senden? Das sagt hier Gott, auf jeden Fall. Diese Frage stellt er hier, wer will mein Bote sein? Wer ist bereit, die Botschaft, die heilige, vollkommene Botschaft, helfende, die frohmachende Botschaft, wer ist bereit, die weiter zu sagen? Das sagt hier die Stimme, das ist das, was er hörte hier. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, dann die Antwort von diesem frisch gereinigten Mann, die Antwort, hey, hier bin ich, sende mich. Und da, das fand ich interessant, halt diese Frage eben mit hineinzunehmen in diesen kurzen Missionsbericht, einfach in der Hoffnung oder auch in diesem Glauben, dass Gott heute Morgen ausspricht, auch sagt, auch fragt, wen ist ja jemand unter uns? Wer möchte mein Bote sein? Heißt es nicht auch im Neuen Testament, wir sind Botschafter an Christi Stadt? Gott hat uns berufen. Gott hat uns herausgezogen aus dem Sumpf. Gott hat uns neues Leben geschenkt. Er hat uns eine neue Geburt geschenkt. Wir haben mal wahrscheinlich früher oder später, irgendwann in der Vergangenheit, wir haben einfach mal auch gesagt, Herr, nimm mein Leben in deine Hand. Es tut mir leid, dass ich das und das und das gemacht habe. Und verzeih mir, wasch mein Herz rein. Vielleicht haben wir es als Kind so getan, diese Lebensübergabe. Aber seitdem, würde ich sagen, sind wir Botschafter an seiner Stadt. Er hat uns seine Botschaft in unser Herz hineingelegt. Und wir haben die Fußballbotschaft heute. Nicht? Heute Abend ein wichtiges Spiel. Wir haben viele Botschaften, die uns kümmern, wo wir drin aufgehen, was wir ganz toll finden. Aber bitteschön, toll, dass ihr heute Morgen alle gekommen seid, um die Botschaft des Herrn zu hören. Er hat auch eine Botschaft für uns. Und das ist die Botschaft, das Evangelium, die freimachende Problemlösung oder dass er da ist, dass er uns lieb hat, dass wir diese Botschaft anderen Menschen sagen. Das ist die, so, deswegen fragt er hier, wer will unser Bote sein? Und die Antwort, ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Ich möchte hier eine Brücke schlagen zum Neuen Testament. Einfach die Begegnung mit dem Herrn. Wenn wir eine echte Begegnung mit dem Herrn haben, was passiert dann? Ich meine, wir haben nicht jeden Tag Halleluja-Stimmung und laufen rum wie, wir wissen alles, wir können alles. Und das Christenleben sieht halt oft so aus, dass wir denken, auch wir sind solche Schwächlinge und wir können nichts und wir haben schon wieder gesündigt und wieder was versäumt und da hätten wir und haben wir nicht. Und wir kennen das ein Stück weit, Nachfolge, was das so beinhaltet. Aber ich habe eine Passage aus dem Neuen Testament gefunden, die mir sehr viel persönlich auch Mut gemacht hat, wo ich denke, so wie ich bin, kann ich immer wieder neu eine Beziehung, eine neue Beziehung kriegen zum Herrn. So wie ich bin, darf ich mich angenommen fühlen von seiner Liebe, von seiner Person. Und dazu lesen wir einfach jetzt mal aus dem Johannesevangelium ein paar Verse. Johannes am Schluss des Evangeliums, da haben wir eine ganz, wie ich finde, auch spannende Geschichte, die mir persönlich sehr nahe gegangen ist und die möchte ich gerne auch vorlesen. Da heißt es im Kapitel 21, das ist der Vers 15, damit beginne ich mal. Also nochmal die Angabe, Johannes 21, für die, die aufschlagen auch. Johannes 21, Vers 15. Da heißt es, da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Jona, hast du mich lieber, denn mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er wieder zum anderen Mal zu ihm, Simon, Jona, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht er zu ihm, weide meine Schafe. Vers 17. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Jona, hast du mich lieb? Petrus war traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Ein Text, den wir sicherlich gehört haben schon mal und auch sicherlich gelesen haben, vielleicht auch schon Predigten darüber gehört haben, gehen wir jetzt auf den Text ein. Was hier geschehen, sie haben Gemeinschaft, sie aßen zusammen, Vers 15, sie hatten nun das Mahl gehalten und dann kommt dieses Gespräch. Sie haben viel erlebt mit ihrem Herrn. Es war ganz am Schluss, die letzte Begegnung hier. Sie haben viel erlebt mit ihrem Herrn und Jesus spricht mit seinen Jüngern, mit denen, die er schätzen gelernt hatte oder überhaupt, ihr kennt uns ja sowieso, aber da war eine Gemeinschaft da, da war eine enge Gemeinschaft da. Und dann diese überraschende, vielleicht überraschende Frage, Jona, hast du mich lieb oder hast du mich lieber, denn diese haben? So irgendwie eine Frage, die vielleicht unerwartet kam. Und wie auch vorhin, weißt du, wen ich senden kann? Auch hier eine Frage, die Jesus unerwartet vielleicht ein Stück weit stellt heute Morgen an mich selber oder so, an uns alle vielleicht. Hey, hast du mich lieb? Und jetzt sind wir dran. Wir können antworten. Ich will es mal persönlich nehmen, den Text. Wir können antworten, wir können sagen, ja klar, ich habe dich lieb. Das weißt du, Herr. Und sind davon auch überzeugt. Oder wir antworten, naja gut, du weißt, Herr, es gibt so manche Tage, da ist das mit der Liebe nicht so ganz doll, aber so im Großen und Ganzen, okay, ich habe dich lieb. Aber die Antworten mögen alle verschieden sein. Vielleicht sagt ein anderer, naja, das muss ich mir noch überlegen, bei dem, was ich jetzt alles so erleben musste, es fällt mir sehr schwer, da jetzt Ja zu sagen, Herr, helf mir dabei, dass ich rein herzens Ja sagen kann. Vielleicht ist das ja auch eine Antwort von einem oder zwei. Wie gesagt, die Antworten können unterschiedlich ausgehen. Aber ich glaube dennoch, dass im Allgemeinen die Antwort, glaube ich, mal so bei uns ist, okay, Herr, du kennst mein Herz. Es gelingt zwar nicht immer, aber das ist ja auch mein Wille. Ich will dich lieb haben, ich habe dich lieb. Wenn das so ist, dann sind wir so in der Antwort, wie hier, wie auch Simon Jona gesagt hat. Nämlich er sagt hier, ja Herr, du weißt es, dass ich dich lieb habe. Dann ist das eben auch unsere Antwort. Nehmen wir mal an, es ist so. Und dann geht Jesus drauf ein. Und er sagt hier dann, spricht er zu ihm, jetzt kommt der Auftrag. Wir haben Gemeinschaft, du liebst mich, da ist was da, du hast eine Beziehung. Und dann kommt der Auftrag, weide meine Schäflein. Die Lämmer sind ja diese ganz kleinen Schäflein, nicht? Mach Kinderarbeit oder vielleicht nicht ganz so, aber dann weide meine Lämmer, heißt es hier als Antwort. Dann kümmere dich um den anderen. Dann versuch mal, diese Liebe auszudrücken. Dann achte mal den anderen höher als dich selber. Du bist ja unheimlich wichtig, aber der Nächste ist noch wichtiger als du. Oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie wir das so verstehen können. Aber ich möchte uns ein Beispiel geben. Vielleicht kennen wir das auch. Vielleicht kennen wir das Beispiel. Manchmal denke ich bei uns in der Gemeinde, warum kommt der eine oder andere zum Gottesdienst? Und wenn man da fragen würde, dann käme vielleicht die Antwort, naja, ich möchte gerne gefüttert, also geistlich wachsen. Ich möchte gerne gute geistliche Nahrung zu mir nehmen. Und nicht nur Milch, sondern meinetwegen auch Schwarzbrot. Das könnte durchaus mal bei einem oder beim anderen die Antwort sein. Oder ein anderer sagt, naja, mir ist einfach wichtig, dass mein Nachbar sieht, dass ich doch fromm bin und gehe zur Gemeinde. Das ist hier nicht der Fall, denke ich mal. Aber die Antworten sind da auch ein bisschen unterschiedlich. Nur eine Antwort, die ich auch wichtig finde, wäre diese. Ich gehe zur Gemeinde mit in der Stille, so mit dem Gebet, Herr, gebrauche mich zum Segen für einen anderen. Und denken wir mal drüber nach. Ich finde das auch eine ganz tolle Motivation. Das eine, bitte versteht es nicht so, das eine schließt das andere nicht aus. Aber es kann beides sein. Ich kann zur Gemeinde mit der großen Erwartung gehen, der Herr möchte zu mir reden, er möchte Wachstum schenken. Und diese Zusicherung haben wir auch in der Bibel, nicht? Der Glaube wächst durch die Predigt aber durch das Wort Gottes. Die Zusage haben wir von Gott. Aber darüber hinaus kann ich auch im Gebet zur Gemeinde gehen und sagen, Herr, gebrauch mich doch bitte als Segen für irgendeinen anderen, der rechts von mir sitzt oder der links oder der vor mir sitzt oder hinter mir sitzt oder irgendwie so. Es sollte ja nicht so sein, dass ich, wie es vorgekommen ist, leider bei uns in Chania in der Gemeinde, da sagte einer, ja, wenn der zur Gemeinde geht, dann gehe ich da gar nicht hin. Und dann denke ich, oh, schade. Ich gehe doch nicht, das ist nicht eine Motivation, die mich treiben sollte zur Gemeinde oder aus der Gemeinde heraus, sondern das ist eine gute Motivation. Ich denke, wenn es hier heißt, dann hüte meine Schafe, dann kann das damit reinspielen. Dann bete dafür, dass du noch viel mehr ein Segen sein darfst für deinen Nachbarn, für irgendein anderes Lamm oder Lämmchen. Ich gehe da jetzt nicht so in Detail, aber das finde ich eine ganz tolle Motivation. So, dann geht's weiter. Wir haben ja diesen Lehrsatz vielleicht noch so im Hinterkopf, wenn sich was in der Bibel wiederholt, dann hat es auch dann unterstreicht Jesus praktisch nochmal diese Lehraussage. Dann handelt es sich um eine Lehraussage, die ganz wichtig ist. Und hier haben wir so den Eindruck, hier wiederholt sich das. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht er zu ihm, denn weide meine Lämmer. So, Vers 16, spricht er wiederum zu ihm, ein andermal zu ihm, Simon Jona, hast du mich lieb? Und hier spätestens wird's doch irgendwo interessant zu überlegen, wieso sagt er das zweimal? Hat er das beim ersten Mal nicht so ganz richtig verstanden? Habe ich zu leise geantwortet? War ich zu unsicher? Woran liegt es? Vielleicht liegt es daran, dass diese Frage wichtig ist. Ich glaube schon, dass diese Wichtigkeit der Frage durch diese Wiederholung unterstrichen wird. Und deswegen bin ich auch mutig heute Morgen und frage auch zum zweiten Mal uns alle, nehmen wir an, der Herr würde die gleiche Frage stellen. Hast du mich lieb? Und jetzt können wir wieder überlegen, wie vorher schon wir getan haben. Ja, wie steht denn das mit meiner Liebe? Was sage ich denn jetzt? Soll ich jetzt wiederholt sagen, ja, und nach langem Überlegen oder kurzem Überlegen, wie wir so beschaffen sind, sagen wir meinetwegen, okay, Herr, ja doch, also ich möchte es ernst nehmen, deine Frage heute Morgen. Ich habe dich lieb, du weißt es. Also hier ist es ja jedenfalls so, Simon, Jona, hast du mich lieb? Und er sprach, ja Herr, du weißt, dass ich dich... Er war betroffen, er war mehr betroffen als das erste Mal bei der Frage. Und so spricht er wiederum zu ihm, weide meine Schafe. Auch hier, weide meine Schafe. Also die gleiche Antwort. auch im Altgriechischen, weide meine Schafe. Und hier auch, denke ich, anscheinend ist das Jesus sehr wichtig, dass wir den anderen höher achten als uns selber oder dass wir lernen, die Lasten des anderen zu tragen und so weiter. Die Schafe zu weiden ist ja ein riesiges Unternehmen, ist ja ein ganz großes Programm. Wenn wir sehen, wie Jesus seine Schafe geweidet hat, wie er der gute Hirte war und immer noch ist im Grunde, er war bereit, sein Leben für sie zu geben. Er war bereit, alles zu tun, damit es ihnen gut geht, damit sie gerettet werden, damit sie auch Jesus nachfolgen, damit sie das lernen, auch diese vielen geistlichen Prinzipien. Er hat alles gegeben, damit die Schafe diese grüne Weide finden, damit sie Nahrung bekommen, damit sie bewahrt werden vor dem Bösen und vieles mehr. Weide meine Schafe. Hier lohnt sich drüber nachzudenken. Wie kann das bei mir in meinem Leben aussehen? Wie kann ich die Schafe weiden? Was für Schafe hat der Herr mir persönlich ins Herz gelegt? Vielleicht bete ich sowieso schon immer für den Bruder sowieso, dass der sich doch endlich ändert und versteht das und das. Oder wie auch die Gebete sein mögen. Aber ich möchte einfach nur Mut machen. Gib nicht auf. Weide die Schafe, weide die Lämmer des Herrn. Kümmere dich um deinen Bruder, kümmere dich um deine Schwester, die vielleicht eine große Not hat und das nicht so sagt, weil sie sich nicht traut oder weil sie nicht blamieren möchte oder weil sie nicht klein sein möchte, wie auch immer. Mag verschiedene Gründe haben. Aber weide meine Schafe, sagt hier Jesus. Wenn wir also die Antwort ernst meinen, Herr, ich liebe dich, dann ist dieser Auftrag genauso ernst zu nehmen auch. Und hier ist es ja nicht Schluss. Dieser Vers 17, damit möchte ich auch schließen, der heißt, spricht er zum dritten, hier wird es ausgeschrieben, zum dritten Mal. Also diese Wichtigkeit wird nochmal unterstrichen. Vielleicht haben wir erst mit der Farbe Rot und jetzt nochmal mit der Farbe Blau, meinetwegen, nochmal unterstreichen. Zum dritten Mal hast du mich lieb. Petrus war traurig, weil hier irgendwo hat was anderes noch gegriffen. Die Frage ging vielleicht noch tiefer bei ihm ins Herz hinein. Und er war traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagt, hast du mich lieb? Ich werde auch traurig. Ich kann das so auch sagen, wenn mich der Herr dreimal fragt, hey, denk doch mal wirklich nach. Oder nimm dir doch mal Zeit für die Antwort. Hast du mich lieb? Du folgst mir schon 20 Jahre oder 3 Jahre, wie auch immer. Hast du mich lieb? Eine wichtige Frage. Warum tust du das, was du tust? Aus der Liebe heraus? Oder tust du es, weil du es musst, weil es deine Aufgabe ist, weil du Missionar bist oder weil du, weiß ich was, irgendein Amt hast, in Anführungsstrichen, irgendeinen Dienst hast, deswegen musst du das halt tun, hast zwar keinen Bock drauf, aber du machst es. Oder machst du es, weil du mich lieb hast? Machst du, weil du weißt, was ich für dich getan habe? Machst du es aus einer Liebe heraus oder warum? Ich glaube, das ist wichtig. Da möchte ich noch dazulernen für mich selber am allermeisten. Ich möchte nicht meinen Dienst hier tun bei euch, weil das so meine Aufgabe ist. Nein. Nein, ich möchte es tun, weil ich wirklich den Herrn Jesus lieb habe. Und das sollte unser aller Grund sein. Ich möchte zur Gemeinde kommen, nicht weil ich muss und weil der Nachbar irgendwas denkt oder weil ich essen will, geistlich, sondern weil ich Jesus lieb habe. Das ist eine Motivation, die möchte ich ganz oben hinstellen, ganz oben in der Prioritätsliste. Aus Liebe zu Gott spreche ich mit meinen Nachbarn. Aus Liebe zu Gott bete ich für die drei Anliegen, dass die Shelter-Mission meinetwegen Wachstum haben darf, dass Missionare ausgesendet werden und auch im Detail vielleicht für einzelne Personen. Aus Liebe zu Gott mache ich das und das und das und das. Hast du mich lieb? Zum dritten Mal die Frage hier. Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Und du weißt, dass ich dich lieb habe. Also auch zum dritten Mal die gleiche Antwort im Grunde. Herr, du kennst mein Leben. Ich bin vor dir wie ein aufgeschlagenes Buch und jede Seite des Buches in meinem Leben, jeden Tag kannst du lesen, alles ist gegenwärtig, bei mir ist vielleicht Gras drüber gewachsen, aber bei dir, du siehst alle Tage meines Lebens, du kennst alle Tage meiner Nachfolge, du kennst meine Motivation, helf mir, dass ich die richtige Motivation bekomme zu den Dingen, die ich tue. Helf mir, dass ich aus Liebe heraus dir nachfolge, jeden Tag, 24 Stunden, wenn es geht, und noch zusätzlich nachts, das wäre doch eine Sache. Spricht Jesus für ihn, jetzt hier zum dritten Mal, weide meine Schafe. Und hier möchte ich sagen, ich bin so dankbar, dass uns der Herr auf das Missionsfeld geschickt hat. Und dass wir die Schafe weiden dürfen. Und hier ist auch mein Gebetsanliegen, dass der Herr uns auch hilft, dass wir die Motivation nicht ändern, dass wir es also nicht tun aus einem Pflichtbewusstsein oder weil wir es einfach tun müssen. Schließlich sind wir ja nun mal da und da sind auch so viele, vor denen wir Rechenschaft abgeben müssen und da können so viele Gründe auf einmal kommen. Ich möchte das einfach mal ausklammern. Ich möchte einfach sagen, ich möchte das, was ich tue, aus Liebe zum Herrn tun. Lesen wir noch zum Schluss Johannes 10. Johannes 10, Vers 12. Wie ein paar Kapitel vorher gibt er noch eine wichtige Information. In Johannes 10, Vers 12, da heißt es, ich bin der gute Hirte. Hier sehen wir nochmal sein Vorbild. Diesen Gedanken möchte ich noch am Schluss aufgreifen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Unvorstellbar. So ist Jesus zu seinen Schafen. So weidet er seine Schafe. So weidet er mich, so kenne ich ihn. Er hat sein Leben für mich ganz gelassen. Er hat nichts zurückbehalten für sich, sondern er hat 100% alles gegeben. Alles für mich, alles für dich. Ich bin der gute Hirte, sagt er. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich wünsche uns allen, dass wir mit gutem Gewissen Ja sagen, aber damit verbunden auch unsere Verantwortung sehen. Und dass wir neu motiviert werden, aus Liebe heraus unseren anderen zu lieben, unseren Nächsten zu lieben. Aus Liebe heraus auch Gott immer wieder neu zu antworten. Wenn er fragt, zwei wichtige Fragen heute Morgen, dass wir die mitnehmen. Wen soll ich senden? Und die andere Frage, die heute Morgen uns ganz wichtig ist, liebst du mich? Bist du noch dabei? Liebst du mich? Und ein drittes Mal sagte er, liebst du mich? Ich möchte noch mit uns beten.